Ich stelle Ihnen kurz Georg Ahrens vor. Georg Ahrens ist einer der, sage ich jetzt mal, aus meiner Sicht von ITAS, einer der Schlüsselpersonen in den letzten Jahren in der Diskussion um die Entsorgung nuklearer Abfälle. Er hat den AKN-Prozess damals noch mit seiner früheren Dienststelle, dem BFS, aktiv begleitet und unterstützt, hat dort auch viele Diskussionen mitgestaltet, ist vor circa einem Jahr ans Umweltministerium gewechselt und hat auch hier in der Vorbereitung der Veranstaltung sehr intensiv mitgewirkt. Er wird Ihnen jetzt den im August vorgestellten Entwurf der Sicherheitsanforderungen des Bundesumweltministeriums vorstellen. Anschließend werden die Diskussions auf diesen Entwurf eingehen, ihre Positionen bestimmen und anschließend die Diskussion. Ich begrüße Georg Ahrens.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich finde es erstaunlich, dass für so ein abstraktes Thema wie die Sicherheitsanforderungen so viele Menschen bereit sind, einen Samstag zu opfern. Dafür muss ich Ihnen wirklich danken. Und Sie geben mir auch etwas dadurch, denn Sie geben mir Ihre Expertise, Ihre Meinung, einmal zu dem Verständnis der Sicherheitsanforderungen, aber auch zu Ihren Vorstellungen, wie ein sicheres Endlager gestaltet werden muss. Ich möchte aber auch ausdrücklich danken denjenigen, die im Vorfeld an diesem Entwurf der Sicherheitsanforderungen mitgewirkt haben, beziehungsweise wesentliche Grundlagen geschaffen haben. Denn die Arbeiten gehen letztlich schon zurück auf Arbeiten aus dem Jahr 2000. Hier wurde vom Bundesumweltministerium die Gesellschaft für Reaktor- und Sicherheitsforschung, die GRS, beauftragt, erste Entwürfe zu erstellen. Auch hat sich die Reaktorsicherheitskommission und die Strahlenschutzkommission mehrfach mit den Sicherheitskriterien, wurden sie genannt, befasst. Auch jetzt wieder wird sich die neu gegründete Entsorgungskommission des Bundesumweltministeriums im Nachgang zu diesem Endlagersymposium, die haben mit den Beratungen schon begonnen, damit befassen und auch sicherlich die Äußerungen von Ihnen hier auf dem Symposium in Ihre Beratung mit einbeziehen, denn wesentliche Mitglieder dieser Entsorgungskommission nehmen hier an dem Endlagersymposium teil, haben Sie schon gehört, Herrn Professor Röhlich als Vorsitzenden des Endlagerausschusses, Herrn Michael Seiler als Vorsitzenden der Entsorgungskommission. Aber auch das BFS mit seiner Expertise als Betreiber, aber auch als zuständige Strahlenschutzbehörde, hat seine Anmerkungen und seine Vorstellungen eingebracht. Das können Sie alles nachlesen in einem Bericht des BFS, in einer Stellungnahme. Die ist auf der Internetseite des BMU auch veröffentlicht. Daneben wurden viele Gespräche mit Fachleuten, nicht nur aus dem geologischen Bereich, sondern zum Schluss auch aus dem juristischen Bereich, eingezogen in die Diskussion, befragt, sodass das Ergebnis, das ich Ihnen hier heute vorstelle, schon einen weiten Werdegang hinter sich hat, aber tatsächlich jetzt erstmalig und ich hoffe auch in verständlicher Form oder halbwegs verständlicher Form, denn es ist wirklich ein sehr abstraktes Thema, in einem Kreis diskutiert, der sich normalerweise berufsmäßig nicht damit befasst. Ausdrücklich danken möchte ich jetzt aber auch noch meinen Kollegen. Das ist einmal Herr Martens, der mitgewirkt hat an der Formulierung des Entwurfs des BMU, aber auch an das Referat, das Nachbarreferat des BMU, das sich mit Rechtsfragen befasst, hier vertreten heute durch Herrn Dr. Paul, der auch im Anschluss an meinen Vortrag etwas zu den rechtlichen Neuerungen in diesen Sicherheitsanforderungen ausführlicher sagen wird. Da werde ich mich zurückhalten. Ich bin kein Jurist und würde sicherlich sehr schnell auf Glatteis kommen, wenn ich mich in eine solche Diskussion tief hineinbegeben würde. Bevor ich mich mit den Sicherheitsanforderungen und den zugrunde liegenden Gedanken befasse, möchte ich noch mal vorstellen, die Diskussion wurde auch von meinen Vorrednern schon geführt. was denn eigentlich bei einem Planfeststellungsverfahren oder einem Genehmigungsverfahren, welche Akteure dort vorhanden sind, welche Rollen sie haben und welche Rolle dann eben auch die Sicherheitsanforderungen hierbei haben. Heute schon genannt wurde, der Antragsteller, die Planunterlagen oder die Unterlagen, die den Safety Case aus Sicht des Antragstellers darstellen. Der Gegenpart zu dem Antragsteller ist die Genehmigungsbehörde. Sie muss nicht nur die Richtigkeit der Unterlagen prüfen, sondern sie muss letztlich abwägen zwischen all den Argumenten, die sowohl vom Antragsteller kommen, wie auch von Einwändern im förmlichen Planfeststellungsverfahren in der Öffentlichkeitsbeteiligung, aber eben auch schon begleitend dazu, und das ist ein guter Prozess, von der Öffentlichkeit. Und hier möchte ich auch noch mal auf die Rolle des Bundesumweltministeriums hinweisen. Wir haben ja viele Hüte auf. Das wird vielfach kritisiert, wahrscheinlich auch zum Teil zu Recht kritisiert und international auch sehr kritisch betrachtet. Wir haben einmal die Fach- und Rechtsaufsicht über den Antragsteller. Wir haben die Zweckmäßigkeitsaufsicht über die Genehmigungsbehörde und sind letztlich verantwortlich auch für die Richtlinienkompetenz, also die Regelungen, wie denn Sicherheit bewertet werden soll und die Aufstellung von Regelwerken, wie eben diese Sicherheitsanforderungen. Man kann sich die Frage stellen, die Gutachter habe ich noch nicht erwähnt, aber die Gutachter spielen natürlich auch eine zentrale Rolle in dieser Sicherheitsbewertung, die ja letztlich darüber entscheidet, ob ein Endlager nun gebaut werden kann und in welcher Form es gebaut werden kann. Die Gutachter beraten, so ist hier gedacht, die Genehmigungsbehörde müssen prüfen, ob die Richtigkeit der dargestellten Antragsunterlagen gegeben ist, ob sie vollständig sind im Hinblick auf Möglichkeiten, die passieren können, im Hinblick auf technische Ausführungen. Sie stellen auch einen wichtigen Teil dar des ganzen Prozesses zur Sicherheitsbewertung. Im Grunde könnte man sagen, wenn diese vier Beteiligten alle optimal funktionieren, kann man sich die Frage stellen, warum brauche ich dann noch Sicherheitsanforderungen? Im ATG ist formuliert, die Schadensvorsorge muss nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erfolgen. Der Antragsteller, das ist das Bundesamt für Strahlenschutz in Deutschland, hat ausreichende Kompetenz, führt Forschungen durch, betreibt Endlager, legt Endlager still, muss doch in der Lage sein, den Stand von Wissenschaft und Technik darzulegen. Die Genehmigungsbehörde müsste die Kompetenz haben, mithilfe ihrer Gutachter auch zu prüfen, ob jetzt hier tatsächlich Stand von Wissenschaft und Technik alles eingehalten ist. Und die Öffentlichkeitsbeteiligung, also die Öffentlichkeit, die wirft ja nun auch einen kritischen Blick auf den ganzen Prozess. Nun ist es aber so, dass man sich schon aus mehreren Gründen Sicherheitsanforderungen erforderlich sind. Ich fange mal mit dem Formalen an. Nach dem Übereinkommen für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle ist Deutschland verpflichtet, ein Regelwerk für die Endlagerung aufzustellen. Weiterhin ist es aber auch so, dass jetzt unabhängig von diesem auch gesetzlichen Notwendigkeit die Bundesregierung und die Elektrizitätsversorgungsunternehmen sich geeinigt hatten über den Atomausstieg. In dem Atomausstieg wurde auch das Moratorium Gorleben vereinbart und zu dieser Vereinbarung gibt es eine Anlage 4. Hier ist ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die bislang aus dem Jahr 1983 stammenden Sicherheitskriterien für die Endlagerung radioaktiver Abfälle in einem Bergwerk, dass die weiterzuentwickeln sind. Diese Weiterentwicklung ist letztlich der Abschluss der sicherheitstechnischen Fragestellungen. Und hierzu fühlt sich natürlich das Bundesumweltministerium verpflichtet, diesen Abschluss auch zu erbringen. Zusätzlich zu diesen formalen oder Vereinbarungsgründen gibt es aber auch andere Gründe, die es notwendig machen, dass Sicherheitsanforderungen als Geländer, sag ich mal so, für die Sicherheitsbewertung der Genehmigungsbehörde aufgestellt werden, aber auch als unverhandelbare Planungsgrundlagen vorgegeben werden. Denn letztlich muss man sich vorstellen, ein Planfeststellungsverfahren ist eine gebundene Entscheidung. Die Genehmigungsbehörde muss über das entscheiden, was der Antragsteller vorlegt. Wenn man also möchte, dass bestimmte Planungsgrundlagen vorher auch gesellschaftlich eingebracht werden, dann muss man das, wie gesagt, vor dem Planfeststellungsverfahren machen. Und die Sicherheitsanforderungen sind ein Mittel, um eben genau auch solche Planungsgrundlagen, die dann unverhandelbar sind, in diesen Prozess einzubringen. Dann möchte ich noch mal darlegen, wie der Prozess für eine Standortfestlegung und eine Endlagergenehmigung vom Bundesumweltministerium nach den Vorschlägen des Bundesumweltministers Verantwortung zu übernehmen, insgesamt gestaltet werden sollte. Bedeutet, wir machen eine Standortfestlegung auf der Basis eines Vergleichs von Standorten. Das wird im Wesentlichen in zwei Schritten erfolgen. Eine Vorauswahl auf Basis von mehr oder minder bestehenden Untersuchungsergebnissen, also auf der Basis von Papierstudien. Und danach wird dort, falls sich Standorte abzeichnen, die lohnenswert sind, eine Untersuchung stattfinden mit Erkundungen. Und auf dieser Basis wird dann eine Festlegung eines Standortes erfolgen. Im Wesentlichen wird dieser Prozess durch geologische Auswahlkriterien und Planungskriterien, also sozioökonomische Kriterien, dann sicherlich gesteuert werden. Am Ende aber, wenn die Festlegung des Standortes erfolgt, wird auch hier, und das ist ja schon angeklungen bei Herrn Professor Röhlich, dass bei diesem Entscheidungsschritt dann sicherlich auch so etwas wie ein Safety Case durchgeführt wird, dann allerdings nicht mit der Genehmigungsbehörde, sondern intern innerhalb der Bundesregierung, wo eine vorläufige Sicherheitsanalyse erforderlich ist. Und eine solche vorläufige Sicherheitsanalyse wird sich natürlich an denselben Maßstäben messen müssen, die dann später im Genehmigungsverfahren gelten. Die Aussagesicherheit wird allerdings zu dem Zeitpunkt natürlich wesentlich geringer sein, weil noch nicht in dem Tiefgang, wie es für ein Planfeststellungsverfahren erforderlich ist, alle Ergebnisse vorliegen werden. Danach erfolgt nach dem Vorschlag der Sicherheitsanforderungen das Genehmigungsverfahren. Und hier ist neu, dass vorgeschlagen ist, dies in einem durch Teilplanfeststellungsbeschlüsse durchzuführen. Das heißt, eine erste Teilerrichtung für den Bau von Infrastrukturmaßnahmen unter Tage, die auch später für das Endlager genutzt werden sollen. Und anschließend eine zweite Teilplanfeststellung erfolgt, die dann den Betrieb und die Stilllegung regelt. Danach muss man davon ausgehen, das wurde jetzt auch vielfach in diesem Symposium schon angesprochen, dass dann eine Überwachungsphase kommt. Die Idee, vergraben und vergessen mit den Abfällen, das geht nicht. Wir müssen sicherstellen, dass der Standort vor Eingriffen in den tieferen Untergrund geschützt ist, dass nicht die Barrierenwirksamkeit des Endlagers angegriffen wird. Hierzu ist zum einen erforderlich, wird schon mehrfach hingewiesen, dass die Dokumentation des Endlagers und nicht nur die reinen Fakten, sondern auch die sicherheitstechnischen Bewertungen und Analysen sorgfältig erfolgt, an unabhängigen Stellen und dass sichergestellt ist, dass jeder, der einen Eingriff in den tiefen Untergrund vornehmen will, in der Nähe des Endlagers, dass der sich mit der Behörde auseinandersetzen muss, bei der auch diese Dokumentation vorliegt. Weiterhin wurde gesagt, es wird auch eine Phase geben, wo überwacht wird, ob das, was man prognostiziert hat für das Verhalten des Endlagers, auch genauso eintritt. Das ist, denke ich, eine Maßnahme, die in der Vergangenheit nicht so stark im Vordergrund stand. Allerdings ist dies auch schon im Planfeststellungsbeschluss Konrad aufgegriffen, diese Forderung. Insofern ist das auch nicht etwas ganz Neues. Die Sicherheitsanforderungen hier, das wird ausdrücklich genannt, gelten nur für die Errichtung und den Betrieb einschließlich Stilllegung eines Endlagers für wärmeentwickelnde radioaktive Abfälle. Ein solches Endlager wird eine Radioaktivität enthalten, um den Faktor 1000 höher als das Endlager Konrad enthalten wird. Außerdem für die Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung und nur diese beiden Kategorien werden in Deutschland unterschieden, wird es ab dem Jahr 2013, vielleicht 2014, das Endlager Konrad in Salzgitter zur Verfügung stehen. Damit ist die Entsorgung dieser radioaktiven Abfälle für lange Zeit gesichert. Und was dann für eine Zeit eventuell nach Nutzung dieses Endlagers getan werden muss, das überstreicht den Horizont, den man mit dem heutigen Wissen eigentlich behandeln kann. Ein wesentlicher Grundgedanke, der in den Sicherheitsanforderungen aufgegriffen wird und der tatsächlich neu ist, auf jeden Fall neu gegenüber den Sicherheitskriterien 1983, ist, dass die Optimierung in den Vordergrund der Sicherheitsbewertung gestellt werden muss und des Sicherheitsnachweises. Wir haben eben gehört, belastbar kann man nicht berechnen, wie die Abläufe und wie die Strahlenexpositionen oder Konsequenzen in der Zukunft eines Endlagers über lange Zeiträume sein werden. Das wurde von den Vorrednern im ersten Block genannt. Es wurde aber auch bestätigt durch den Vertreter der ICRP. Das bedeutet aber auch, dass man nicht aus der Berechnung einer Strahlenexposition, wenn sie denn unterhalb eines Risiko- oder Dosisgrenzwertes liegt, darauf schließen kann schon, dass jetzt ausreichende Sicherheit gegeben ist. Das ist eine Schwierigkeit, die natürlich dann jetzt in dem Genehmigungsverfahren vorhanden ist. Das ist für die Administration, für die Verwaltung keine Vereinfachung. Das ist auch für den Betreiber keine Vereinfachung. Der Betreiber hätte gerne immer klare Vorgaben, und wenn er sagt, die habe ich eingehalten, dann wird auch genehmigt. Hier ist jetzt die Optimierung ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit im Genehmigungsverfahren, dass er nachweisen muss, dass dies auch erfolgt ist. Im Rahmen dessen, dass nun die Optimierung in den Vordergrund steht, muss man natürlich auch überlegen, was muss ich optimieren? Und da ist es sowohl, dass ich die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen reduzieren muss, die zu einem Versagen, das heißt zur Freisetzung von radioaktiven Stoffen führt. Und ich muss natürlich auch reduzieren die Konsequenzen, also mögliche Strahlenexpositionen. Es muss also das vom Endlager insgesamt ausgehende Risiko reduziert werden. So kann man es auch ausdrücken. Insofern wurde hier als Schutzziel in den Sicherheitsanforderungen auch ein Risikowert formuliert, um dies zum Ausdruck zu bringen, um auch diesen sicherheitsphilosophischen Wechsel zum Ausdruck zu bringen. Der Vorteil von solchen Risikowerten ist auch, dass man sie vergleichen kann mit anderen Bereichen des Lebens, des Umweltschutzes, der Technik und insofern diese Risikowerte auch im Vergleich besser diskutieren kann. Außerdem ist es so, dass beim Grundwasserschutz der Risikowert wesentlich ist für die Bewertung, ob chemotoxische Stoffe in welcher Konzentration im Grundwasser vorhanden sein dürfen, sofern sie nicht, und da muss man immer sagen, bei Chemikaliensicherheit gilt der Grundsatz, es muss vermieden werden, dass hier ein Wert vorgegeben ist, der sich mittlerweile etabliert hat. Und wir orientieren uns auch an diesem Wert und natürlich an den Werten der ICRP. Wichtig ist, dass man das System der gestaffelten Abwehrmaßnahmen, das ist ein Sicherheitsprinzip, das etabliert ist für den Betrieb einer kerntechnischen Anlage, einer kerntechnischen Einrichtung, dass man das auch übertragen sollte auf die Langzeitsicherheit. Und das heißt in diesem Falle, wahrscheinliche Entwicklungen, also Dinge, wo wir wissen, die laufen aufgrund von physikalischen Prozessen ab, aber auch von Entwicklungen, die schon in den zurückliegenden Millionen Jahren beobachtet wurden an solch vergleichbaren Standorten, dass man die im Auge behalten muss und dass man für die Vorsorge treffen muss, dass man aber auch außergewöhnliche Entwicklungen, also Entwicklungen, die über das, was man an sich beobachtet hat oder erwarten kann, hinausgehen, wie zum Beispiel extreme Eiszeiten, wie auch, und das ist jetzt die dritte Ebene, nicht vorhersehbare Entwicklungen berücksichtigt und auch Möglichkeiten, auf diese einzugehen, in das Endlagerplanungskonzept einbezieht. Dazu gehören menschliche Einwirkungen als nicht vorhersehbare Entwicklung. Wir wissen nicht, was in Zukunft die Menschen machen werden. Aber auch Dinge, die vielleicht unerwarteterweise fehlerhaft gelaufen sind und dass man dann noch die Chance hat, diese Fehler korrigieren zu können. Es bleibt dabei, das Konzept, es ist ein passives und wartungsfreies Barrierensystem zu entwickeln und es wird ein Einschluss für 1 Million Jahre gefordert und es ist formuliert, das Barrierensystem muss seine Funktionstüchtigkeit selbst für den Fall in ausreichendem Maß beibehalten, dass einzelne Barrieren nicht ihre volle Wirkung entfalten. Das heißt, es darf nicht alles auf eine Barriere gesetzt werden an Sicherheit. Ein großer Unterschied zu früher ist auch eine Konsequenz daraus, dass man die radiologischen Konsequenzen nicht mit der Zuverlässigkeit für die Langzeit berechnen kann, dass man sich einmal mit der Quelle beschäftigt, so wie Herr Valentine das dargelegt hat. Es muss mit einer geologischen Langzeitprognose gezeigt werden, dass der Einschluss der Abfälle so erhalten bleibt, wie man es im Grunde gemessen und ausgewählt hat, als man den Standort bestimmt hat. Dann ist aber auch wichtig, dass für Fälle, wo es zu Freisetzungen kommt, die Wirksamkeit des Einschlusses gemessen an dem Schutzziel nachgewiesen wird mit einer radiologischen Langzeitprognose. Wir benutzen ausdrücklich nicht den Ausdruck Nachweis. Nachweis, haben wir gehört, ist ein schwieriger Begriff für so lange Zeiträume. Das habe ich schon erwähnt. Überwachungsphase nach Verschluss wird vorgesehen. Und damit wäre ich jetzt mit meinem Beitrag zu Ende, würde Herrn Paul bitten, der noch etwas näher zu dem Teilplanfeststellungsverfahren, Beschluss erzählen wird.
Ja, meine Damen und Herren, von mir ein herzliches Willkommen und danke, dass ich Ihnen ich habe gerade von Herrn Hock auch den Hinweis bekommen, 5 Minuten darf es sein, zu den rechtlichen Fragen, die sich natürlich hier an dieser Stelle stellen, auch kurz eingehe. Die Struktur, die in den Sicherheitsanforderungen für das Verfahren vorgesehen ist, muss ja in irgendeiner Form in den Rechtsrahmen, den wir in Deutschland haben, sich einpassen oder der Rechtsrahmen müsste entsprechend fortentwickelt werden. Die Frage ist natürlich jetzt an dieser Stelle, brauchen wir Änderungen beispielsweise im Atomgesetz? Sieht dieses neue Verfahren nicht mögliche Verfahrensschritte vor, die das Verfahren insgesamt verlängern und letztlich auch In welcher Form wird das Verfahren durchzuführen sein? Ich kann das in der Kürze der Zeit hier natürlich nur anreißen und ich bitte deshalb um Nachsicht, wenn wir sicherlich den einen oder anderen Aspekt dann in der anschließenden Diskussion vertiefen werden. Zur Struktur noch einmal. Die Standortfestlegung vollzieht sich in der Sphäre des Antragstellers, also letztlich des Bundes, also des BFS. Dort werden alle Maßnahmen, die im Vorfeld einer untertägigen Erkundung notwendig sind, also vor dem Bau der Schächte, durchgeführt. Mit dem Bau der Schächte und anderer Infrastruktureinrichtungen wird das Endlager teilweise errichtet. Dafür ist ein erster Teilplanfeststellungsbeschluss aus unserer Sicht notwendig. Dem schließt sich ein zweiter an, der die restliche Errichtung, aber insbesondere natürlich den Betrieb und die Stilllegung, soweit man diese Phase nicht ebenfalls in einem dritten Teilplanfeststellungsbeschluss regelt. Zur Überprüfung hat Herr Ahrens ja schon einiges gesagt. Mit dem derzeitigen System oder vom derzeitigen System unterscheidet es sich ja insbesondere dadurch, dass wir die untertägige Erkundung bislang ausschließlich nach dem Bergrecht durchgeführt haben, während wir in unserer Konzeption sagen, die Teilerrichtung des Bergwerks, in dem auch das Endlager eingerichtet wird, unterfällt bereits einem atomrechtlichen Genehmigungsverfahren. Ich glaube, das ist grob gesagt der wesentliche Unterschied hier zum bisher angelegten Verfahren. Der Vorteil liegt auf der Hand, ein langer, komplexer Prozess wird in Teilgenehmigungsschritte unterteilt. Dies ist auch bei anderen großtechnischen Vorhaben durchaus üblich. Gerade im Atomrecht haben wir für die Genehmigung von § 7 ATG-Anlagen ja so etwas in unserem Atomrecht vorgesehen. Die atomrechtlichen Genehmigungsbehörden werden frühzeitig auch einbezogen und wir vermeiden damit Dinge, die wir ja gerade in jüngster Vergangenheit bei der Asse erlebt haben, dass nämlich atomrechtliche und bergrechtlich verantwortliche Behörden gerade nicht nahtlos zusammengearbeitet haben. Frage, ist denn eine rechtliche Unterteilung eines atomrechtlichen Planfeststellungsverfahrens nach 9b ATG überhaupt zulässig in mehrere Teilplanfeststellungsschritte? Da kann man zunächst einmal sagen, ein Planfeststellungsverfahren sieht ja gerade vor, dass man am Ende eine planerische Entscheidung trifft, also einen Spielraum hat. Das spricht eigentlich grundsätzlich dagegen, dass man Planfeststellungsverfahren unterteilen kann. Nun haben wir hier den besonderen Fall des atomrechtlichen Planfeststellungsverfahrens und spätestens seit den Urteilen des OVG Lüneburg und des Bundesverwaltungsgerichts zu dem Schacht Konrad wissen wir, dass es sich bei der Planfeststellung nach § 9b nicht um eine normale Planfeststellung handelt, sondern dass es sich hier um eine gebundene Entscheidung handelt, die ebenfalls teilbar sein kann. Teilbar deshalb, weil ein gebundener Verwaltungsakt gerade nicht am Ende eine freie planerische Entscheidung hat. Die Teilbarkeit des Verfahrens ansonsten ist Voraussetzung, damit Verwaltungsakte geteilt werden können. Ich glaube, das ergibt sich aus der Logik des Aufbaus eines solchen Endlagers. Frage, brauchen wir eine Atomgesetzänderung? Im Atomgesetz selber ist, was Teilgenehmigungen angeht, der § 7b und der § 18 der ATVV, die allesamt nur Bezug nehmen auf die Errichtung und den Betrieb von Kernkraftwerken. Da es sich aber bei einem Teilplanfeststellungsverfahren, wie wir es vorhaben, also einem Teilverwaltungsakt, um ein weniger gegenüber dem Gesamtverwaltungsakt handelt, ist auch die Ermächtigungsgrundlage für den Erlass des gesamten Verwaltungsakts aus unserer Sicht ausreichend, um auch Ermächtigungsgrundlage für einen Teilplanfeststellungsbeschluss zu sein. Damit also ist aus unserer Sicht es richtig, dass wir mit einem § 9b-Verfahren auch Teilplanfeststellungsverfahren begreifen dürfen. Ich sehe, dass meine Zeit abgelaufen ist, möchte allerdings noch zwei Aspekte kurz ansprechen, die in der vorangegangenen Diskussion ja auch eine Rolle gespielt haben. Zum Ersten, wie verklammere ich denn diese beiden Teilplanfeststellungsbeschlüsse? Dort ist es so, wie im allgemeinen Verwaltungsrecht üblich, wir brauchen eine Verklammerung in der Form, dass man schon beim Erlass des ersten Teilplanfeststellungsbeschlusses, zumindest vorläufig, also nach dem derzeitigen Stand abprüft, ob die Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen und es keine möglichen Einwände gibt für das Versagen der späteren Teilschritte. Also ein vorläufiges positives Gesamturteil ist verwaltungsrechtlich notwendig. Dort wird sicherlich die Frage der erforderlichen Schadensvorsorge und damit der Langzeitsicherheitsnachweis eine besondere Rolle spielen. Und zuletzt verlängert sich nicht durch ein solches Verfahren, dass der Ablauf insgesamt zeitlich deutlich, zum Beispiel, weil man möglicherweise zwei Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren durchführen muss. An dieser Stelle verweise ich auf die für uns entscheidende Vorschrift, wenn man Endlager baut, verweist der § 9b auf die atomrechtliche Verfahrensverordnung und dort steht in § 18 Absatz 3 Satz 2, dass nur bei Vorliegen zusätzlicher oder anderer erheblicher Umweltauswirkungen in dem zweiten Verfahrensschritt eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung notwendig ist, sodass, wenn eben keine weiteren Auswirkungen zu befürchten sind, wir auch nicht zwei Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren brauchen. Aus dieser Sicht kann ich sagen, dass nach unserer Auffassung das schrittweise Vorgehen in das derzeitige Rechtssystem integriert werden kann. Vielen Dank, Herr Hocke, auch insbesondere für Ihre Geduld, hier, mir hier die weiteren Minuten zuzubilligen. Danke.
Wäre fast zu Ende gewesen, aber ich vielen Dank, Herr Ahrens. Hier bitte? Ja. Vielen Dank, Herr Ahrens. Vielen Dank, Herr Paul. Ich würde jetzt, um schnell weitergehen zu können, nicht die Runde eröffnen, sondern die Diskussions bitten, die vier gesetzten Diskussionsbeiträge zu dem Papier, was ja die Grundlage für die Ausführungen ist, also der Entwurf, der in diesem Sommer zu den Sicherheitsanforderungen vorgestellt wurde, haben sich vier Personen sehr gründlich vorbereitet in den letzten Wochen. Das wird sein Michael Seiler als Vorsitzender der ESK und anschließend Herr Baltes. Und dann kommen im zweiten Pack sozusagen Herr Brammer und Herr Neumann, die ebenfalls jeweils mit einem 5-Minuten-Statement Ihnen ihren Eindruck von diesem Vorschlag, die Sicherheitsanforderungen so zu fassen, wie es das BMU macht, eröffnen. Anschließend mache ich dann die Diskussion ins Plenum auf. Und es können selbstverständlich auch die Nachfragen an die beiden Vorredner gestellt werden. Michael Seiler, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Vielen Dank, Herr Hocke. Ich werde probieren, beziehungsweise ich muss probieren, in den 5 Minuten mit klarzukommen. Ich sehe jetzt nicht, ich brauche meine Folien draufdrücken. Ah ja, gut. Okay. Ich spreche hier nicht als Michael Seiler, sondern als Vorsitzender der Entsorgungskommission. Die gibt es ja seit dem Sommer. Herr Ahrens hat das schon erläutert. Soll ein unabhängiges Beratungsgremium des BMU sein. Das heißt, wir sollen unabhängig von Wünschen des BMUs auch unsere Anmerkungen zu vielen Dingen machen, beraten, wie es weitergeht. Aber unabhängig heißt nicht Kritik um jeden Preis, heißt aber auch nicht Kritik, keine Kritik und einfach nur alles bestätigen. Wir haben in der Entsorgungskommission einen zweitägigen Workshop durchgeführt, lange und viel diskutiert. Wir werden nächste Woche einen ganzen Tag wieder zusammensitzen, speziell zu dem Thema Sicherheitsanforderungen. Wir sind vom BMU aufgefordert, dieses Jahr noch eine schriftliche Stellungnahme zu machen. Ich kann Ihnen natürlich in den 5 Minuten da nur extrem kurz anreißen, was uns umtreibt. Generelle Punkte. Ich habe es auch dicker als alles andere geschrieben. Sicherheitsanforderungen sind notwendig. Insofern ist es auch sehr verdienstvoll, dass der BMU inzwischen die Sicherheitsanforderungen gemacht hat. Seit dem Auftrag sind ja 2 Bundestagswahlen vorbeigegangen, auch ein gewisser Regierungswechsel. Wir halten es aus vielen Gründen für notwendig, die Herr Ahrens schon gesagt hat, aber wir halten es auch aus dem Grund für notwendig, man kann nicht bei solchen schwerwiegenden Projekten freie Hand irgendwas rumdoktern und bewerten. Und man muss einfach ganz klar die sicherheitstechnischen Anforderungen fixiert haben, bevor man in die Beurteilung geht. Es gibt Länder, die das anders machen, deswegen erwähne ich das. Die Sicherheitsanforderungen, so wie sie jetzt da stehen, sind im Gegensatz zu manchen, die das behaupten, auch ein Fortschritt gegenüber 1983. Das sehen wir ganz klar. Jetzt sind wir aber als kritische Kommission gefragt. Da ist es erstmal so, wir sind uns mit dem BMU einig, dass zur Untersetzung der Sicherheitsanforderungen Leitlinien notwendig sind. Die Anforderungen haben ja generelle Anforderungen, die Rahmenbedingungen. Man muss, um es technisch beurteilen zu können, dann sehr viel niedriger, detaillierter auch reingehen. Hinweis, eine ganze Reihe der Formulierungen im Entwurf sind eigentlich in dem Detaillierungsniveau, wie sie in der Sicherheitsrichtlinie gehört. Das sollte man bei der Überarbeitung klar scheiden zwischen den generellen Anforderungen, die müssen alle drin sein, und untersetzen Dinge, die sozusagen schon Bausteine für eine Leitlinie sind. Dann haben wir an einer ganzen Reihe von Stellen Probleme gehabt zu kapieren, wie soll man uns mit auseinandersetzen. Wir sind ja Fachleute im Umgang mit Sicherheitsrichtlinien. Wir wussten an einer Reihe von Stellen nicht, wie wir es lesen sollen. Zentral zum Beispiel die Frage, gilt der normale Text und ist der kursive Text nur die Erläuterung oder gilt der normale Text und der kursive Text zusammen? Was ist da letztendlich die Sache? Das wäre eine starke Empfehlung an BMU, sich erstens zu entscheiden an der Stelle und zweitens in der Endformulierung das klar zu schreiben. Es gibt keinen Hinweis, was da gilt. Und wir haben auch das Problem, dass in einer Reihe von Fällen Widersprüche zwischen dem normalen und kursiven Text, der zusammensteht, da sind oder zumindest Unterschiede in der Schwerpunktlegung. Wir haben auch noch eine andere Frage, sind ja eine Reihe von Werten genannt worden, die sind auch beim Herrn Arends drin, im Referat drin gewesen, da haben die eigentlich einen Richtwertcharakter, also man muss sie ungefähr treffen, jetzt auf umgangssprachlich gesagt, oder haben sie einen Grenzwert? Das heißt, wenn ich auch nur um ein Promille über dem Wert bin, ist das Ganze nicht realisierbar. Kommen wir zu den wichtigen übergeordneten Punkten. Der anschlusswirksame Gebirgsbereich ist ja eine neue sicherheitstechnische Einrichtung, die wir sehr befürworten. Er ist als zentrales Sicherheitselement nicht systematisch behandelt, kommt an vielen Stellen vor, aber nicht kohärent. Dann ein Punkt, den der Kollege Apel sehr stark in die Diskussion gebracht hat, den wir aber alle teilen. Das sicherheitsbezogene Bild des Endlagersystems wird nicht deutlich. Das heißt, ich muss aus den Regeln auch erkennen können, was für eine Art von Endlager ich genau haben will. Die Robustheit der Nachweise wird nicht systematisch behandelt. Es ist ja die Frage bei der Robustheit, ich sehe das, aber die ESK soll ja auch zu den Sachen Stellung nehmen. Die Robustheit kann sein, dass ich mit den Rechenmodellen, da haben wir ja viel drüber gehört, ob ich gucke, ob die richtig rechnen, wenn ich die richtigen Eingaben habe. Aus unserer Sicht ist aber Robustheit sehr viel mehr, weil die Frage, was ich für Werte oder für geologische Situationen oder technische Situationen überhaupt in das Rechenmodell reintue, davon hängt es eigentlich in der Praxis immer ab, ob eine Rechnung Sinn macht oder nicht. Das ist eine alte Ingenieurserfahrung und da müsste man schon nochmal deutlich nachbessern. Und dann das Sicherheitsmanagement. Wir haben an vielen Stellen gesagt, wir haben es bei der ASSE wieder erlebt, dass das Sicherheitsmanagement ein zentrales Sicherheitselement oder auch Unsicherheitselement ist. Der BMU macht zurzeit parallel Richtlinien für die Reaktorsicherheit. Dort ist das Sicherheitsmanagement sehr zentral drin. Hier in den Sicherheitsanforderungen sind es 3 Zeilen im Kapitel 9.11. Das ist mit Abstand zu mager nach den ASSE-Erfahrungen und auch im Vergleich zu den Reaktoren. Ich könnte jetzt viele Beispiele bringen. Die Folie aus unserem 2-tägigen Workshop, der hat ungefähr 20 Seiten, kurze Stichpunkte. Ich möchte sie jetzt hier nicht aufführen. Ich habe hier vier Beispiele hingeschrieben. Die Rolle des Safety Cases ist unklar. Bei der Optimierung haben wir ein ganz großes Problem. Wir halten Optimierung für richtig, muss man erstmal vorsagen. Aber so wie es formuliert ist, geht es ganz stark auf die glatte rechentechnische Optimierung, dass man den Strahlenschutzwert als Ziel nimmt. Aus unserer Sicht, und das hat auch schon ASK und SSK im Sommer in ihrem Stellungnahme gesagt, geht es darum, die Optimierung auf alle sicherheitsrelevanten Faktoren zu machen. Und da sind eine ganze Menge dabei, die sich in der Strahlenschutzrechnung, in den Millisievert letztendlich überhaupt nicht ausdrücken. Und wir hatten damals einen Vorschlag gemacht, wir würden BMU wieder empfehlen, diesen Vorschlag zu übernehmen. Auf die beiden anderen Punkte verzichte ich. Die werden BMU nochmal ausführlich erläutert. Ich muss vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen, wie wir das insgesamt sehen. Man hat immer das Problem, wenn man zur kritischen Durchsicht aufgefasst ist, dass man da natürlich die Kritikpunkte zuerst sagt. Aus unserer Sicht sind die Kritikpunkte heilbar, das muss man ganz klar sagen. Es sind an einer ganzen Reihe von Punkten kommen, die wegen nicht optimierter Darstellung. Wir haben im Workshop ja die Erfahrung gemacht, dass wir an einer ganzen Reihe von Punkten nach Erläuterungen durch die BMU-Kollegen verstanden haben, was sie eigentlich wollten. Aber das heißt einfach so, wie wir es lesen konnten aus dem geschriebenen Text, haben wir es nicht so verstanden. Das heißt immer Formulierungsbedarf. Und es gibt auch eine kleinere Reihe von Punkten, wo wir uns wirklich über grundsätzliche Inhalte streiten müssen, aber das werden wir sicher noch tun. Bloß notwendig ist, dass wir die Sicherheitsanforderungen spätestens, also die müssen nächstes Jahr kommen. Wir können nicht noch 30 Jahre weitermachen, auch wenn wir in dem 1-Million-Jahre-Geschäft sind. Sicherheitskriterien sollten etwas schneller kommen. Vielen Dank.
Ich möchte Bruno Baltes vorstellen, der auch vielen hier im Raum sehr gut bekannt ist, früheres AKM-Mitglied GRS Köln.
Ja, meine Damen und Herren, ich rede dann als Bruno Baltes und nicht als Vertreter der GRS. Die Sicherheitsanforderungen, ich werde es stichpunktartig machen, die uns vorgelegt wurden, enthalten die wesentlichen Elemente, die auch im internationalen Rahmen als die Elemente angesehen werden, die die Sicherheit und das Vertrauen in die Sicherheit ausmachen. Das sind also Schutzziele und Sicherheitsprinzipien, hier eben genannt die passive Sicherheit und Wartungsfreiheit, schrittweises Vorgehen und Optimierung, Endlagerauslegung und Betrieb und der Sicherheitsnachweis. Wenn aber die Sicherheitsanforderungen das Geländer für die Genehmigung sein soll und unverhandelbare Rahmenbedingungen darstellen, dann halte ich die Sicherheitsanforderungen, so wie sie vorliegen, in ihrem Aufbau für inhomogen und inhaltlich nicht geschlossen. Ich werde auf einige Beispiele eingehen. Ich halte die Definition der Sicherheit, so wie sie in den Sicherheitsanforderungen sind, für nicht ausgewogen. Wenn man ausgeht von den in der Joint Convention geforderten und dort auch abzulesenden Sicherheit, auch für die Zukunft, dann muss der Weg hingehen auf die Isolation. Der Schwerpunkt der Endlagerung muss die Isolation und der Einschluss sein. Und das führt mich dazu, dass ich in den Sicherheitsanforderungen keine klare Entwicklung von dieser zentralen Forderung über ein Sicherheitskonzept hin zu einem Nachweiskonzept finde. Die Schutzkriterien sind in meinen Augen inkonsequent, da der Gedanke der Isolation auch dort zurücktritt. Die Radioökologie und das Kriterium Risiko nimmt hier einen breiten Raum ein. Wir haben jetzt mehrfach gehört, dass die Endpoints in den Analysen keine Prognosen sein können. Insofern kann auch das errechnete Risiko kein Wert sein, der in den Vergleich eines heute akzeptierten Risikos gestellt werden kann. Wenn ich also nicht prognostizieren kann, kann ich diesen Rechenwert auch nicht vergleichen mit einem real existierenden Risiko. Das Kapitel Sicherheitsnachweise ist meiner Meinung nach nicht im Stand von Wissenschaft und Technik. Es enthält inhaltliche Mängel und die Nachweisphilosophie ist in meinen Augen diffus. Der Prozess der schrittweisen Optimierung ist zu begrüßen. Was mir fehlt, sind die Player und die klare Formulierung von Rechten und Pflichten. Dann wissen wir, dass ein Endlagerprozess sich mindestens über 80 Jahre hinziehen wird und dann mit den beiden hauptverantwortlichen Betreiber, Antragsteller, Betreiber, Genehmigungsbehörde befassen muss. Hier würde ich es begrüßen, wenn eine klare Anforderung an das Sicherheitsmanagement der Verfahrensbeteiligten formuliert würde, dass dann auch das Sicherheitsmanagement einfordert bei der Genehmigungsbehörde, nicht nur beim Betreiber. Ja, also mein Fazit ist, die Aktualisierung der Sicherheitskriterien von 83 sind überfällig und zu begrüßen. Die Berücksichtigung der Entwicklung des Standes von Wissenschaft und Technik ist zu begrüßen. Die Sicherheitsanforderungen sollten nochmal angefasst werden und auf den Stand von W&T gebracht werden. Sie bedürfen der inhaltlichen Überarbeitung. Aber gestatten Sie mir noch eine Anmerkung. Es ist mir eigentlich unverständlich, dass wir in den letzten 10 Jahren Gruppen von Menschen befasst haben mit der Entwicklung von Sicherheitskriterien, Sicherheitsanforderungen, Stellungnahmen zu Sicherheitskriterien und Sicherheitsanforderungen. Und mein Gefühl ist, dass die in den Arbeitsgruppen erarbeiteten Ergebnisse nur ganz schwach in diesen Sicherheitsanforderungen, die uns vorliegen, durchscheinen. Vielen Dank.
Herr Baltes, vielen Dank für das prägnante Statement. Herr Brammer, wie ich Sie kenne, sind Sie mindestens genauso prägnant.
Schauen wir mal. Es ist vieles schon gesagt worden. Ich bemühe mich mal, die Dinge, die auf meinem Zettel stehen, die schon gesagt wurden, auszulassen, damit wir mit der Zeit ein bisschen klarkommen. Erster Punkt. Ganz klar, Herr Baltes hat es angesprochen, die Diskussion zu den Sicherheitsanforderungen und den Kriterien wurde schon vor längerer Zeit eingeleitet und sie ist notwendig und wird auch von den Energieversorgungsunternehmen ausdrücklich begrüßt. Allerdings in den vergangenen Jahren sind eben 2 Entwürfe schon mal dazu vorgelegt worden von der GAS, die vom BMU beauftragt wurde. Diese Entwürfe wurden von RSK und SSK diskutiert und bewertet. Vor diesem Hintergrund ist es eben aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, das deckt sich mit dem, was Herr Baltes zum Schluss gesagt hat, dass eben die Erkenntnisse aus den vergangenen 8 Jahren sich nur in Ansätzen in dem Entwurf wiederfinden. Jetzt möchte ich mich kurz mit einigen ausgewählten Aspekten der Sicherheitsanforderungen auseinandersetzen. Erstens. Die Struktur der Sicherheitsanforderungen, die Aufteilung, die Hierarchie in Schutzziel, Sicherheitsprinzip und Schutzkriterium ist grundsätzlich vernünftig, sinnvoll, richtig und spricht auch dem international üblichen Aufbau für ein solches Regelwerk. Aber in diesem Aufbau gibt es erhebliche Unklarheiten und Widersprüche. Ein kurzes Beispiel. In Punkt 5.1 wird das Sicherheitsprinzip formuliert, dass das vom Endlager ausgehende Risiko so klein, sehr klein sein soll gegenüber dem natürlich bedingten Risiko. Das ist vernünftig, einleuchtend, führt aber zur Frage, was denn ein natürlich bedingtes Risiko ist. Dazu gehört auch, wir leben in Gemeinschaften, Kriege, Gewaltverbrechen und Ähnliches. Vernünftigerweise wird eben im kursiv gedruckten Text eingeschränkt. Dort wird das natürliche radiologische Risiko genannt. In der nächsten Stufe, dem Sicherheitskriterium, Punkt 7.2, kommt es dann zum Rückfall. Ohne Bezug auf das übergeordnete Schutzprinzip, das eben natürliche radiologische Risiko, wird wieder ein absolut beschränktes, und das kam auch in der Folie von Herrn Ahrens nochmal wieder, Risiko genannt. Das, was international dazu gesagt wurde, von ICRP IAEA und auch OECD-NEA, die da eben sich aussprechen für die Verwendung eines natürlichen radiologischen Risikos, wird nicht weiter erwähnt, nicht weiter berücksichtigt. Hier ist im Text zwischen dem Sicherheitsprinzip und dem Sicherheitskriterium ein ganz deutlicher Widerspruch zu finden. Zweiter Punkt. Insgesamt ist der Bewertungsmaßstab zur Langzeitsicherheit eben nicht aus den atomrechtlichen Vorschriften und aus dem internationalen Regelwerk abgeleitet. Das vom BMU vorgegebene Schutzziel ist entgegen den Empfehlungen von RSK und SSK, das wird aber sehr knapp mit einer Minute, von RSK und SSK eben risikobasiert und führt zu einer zulässigen Strahlendosis im Mikrosievert-Bereich. Das liegt deutlich unter dem, was bisher als zulässig anerkannt wurde und auch deutlich unter der natürlichen Schwankungsbreite der Radioaktivität. Vor dem Hintergrund der Langzeitbetrachtung von 1 Million Jahre ist das auch unangemessen und führt zu Pseudogenauigkeiten. Ein ganz wichtiger Punkt, der letzte auf meiner Liste, ist das schrittweise Vorgehen. Wir haben ja schon kurz was drüber gehört. Dieses schrittweise Vorgehen im Rahmen der Planung, der Errichtung, des Betriebes und der Stilllegung von Endlagern ist international üblich, auch vernünftig. Aber die vom BMU gewählten Teilschritte weichen ab von dem internationalen Vorgehen. Und jetzt, wir haben es gehört, Herr Ahrens, vollkommen neu ist eben, Sie haben es gesagt, die Teilplanfeststellung nach der Standortfestlegung und vor Beginn der Erkundung, der eigentlichen Erkundung. Ein solches Vorgehen in Teilgenehmigungsschritten ist weder international gefordert, noch im Atomgesetz, in dem vom Atomgesetz vorgegebenen Planfeststellungsverfahren angelegt. Herr Paul, Sie haben da, ich denke, das versucht zu erläutern mit sehr vielen, ich sage es mal als Nicht-Jurist, Winkelzügen, aber es ist so nicht angelegt. Daher ist die Notwendigkeit der Änderung des Atomgesetzes absehbar. Und ja, es ist doch eigentlich auch unverständlich, denn die Daten für die Umsetzung eines solchen Planfeststellungsverfahrens, Teilplanfeststellungsverfahrens, können doch erst in der richtigen Erkundung gewonnen werden. Ich komme zum Schluss, stelle fest zum Abschluss. Es ist insgesamt unklar, wie die Sicherheitsanforderungen rechtlich einzuordnen sind. Das wird nicht gesagt. Zweitens, der Entwurf der Sicherheitsanforderungen ist insgesamt auch vom Aufbau her keine für ein Regelwerk geeignete Grundlage. Er ist nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen, in sich inkonsistent und mit dem internationalen Vorgehen auch nicht in allen Punkten in Übereinstimmung. Zum Atomrecht, zur Änderung des Atomrechts habe ich schon was gesagt. Es bleibt also die Forderung, den Entwurf in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht und unter Berücksichtigung der in den vergangenen Jahren erarbeiteten Erkenntnisse grundlegend zu überarbeiten. Vielen Dank.
Okay. Okay, Herr Brammer, vielen Dank. Ich hatte recht. Ne? Sie haben uns was präsentiert, was griffig ist. Ich begrüße Wolfgang Neumann, der für Intag Hannover sein 5-Minuten-Statement abgeben wird und anschließend ist die Diskussion frei. Sie können auch natürlich selbstverständlich bei den Diskussions nachfragen.
Ja, schönen guten Tag. Meine Einschätzung des vorgelegten Entwurfs zu den Sicherheitsanforderungen ist gewissermaßen eine Einschätzung von außen. Im Gegensatz zu meinen drei Kollegen vorher, da ich an der Diskussion im Rahmen RSK und auch im Rahmen der ESK in der letzten Zeit nicht daran beteiligt war. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass ich die Vorlage der Sicherheitsanforderungen begrüße und es auch für notwendig halte, dass die so schnell wie möglich tatsächlich auch umgesetzt werden. Nichtsdestotrotz denke ich, dass doch ein Überarbeitungsbedarf besteht. Bei der Bewertung oder bei der Einschätzung der Anforderungen stand ich auch ein bisschen vor dem Problem, das schon angesprochen worden ist, nämlich die Bedeutung, die unterschiedliche oder möglicherweise unterschiedliche Bedeutung zwischen den kursiv gedruckten und den normal gedruckten Passagen im Entwurf. Aber ich möchte jetzt zu ein paar konkreten Punkten kommen. Aus meiner Sicht ist es nachvollziehbar, dass ich die Sicherheitsanforderungen schwerpunktmäßig auf das Planfeststellungsverfahren zu einem festgelegten Standort beziehen. Die Schnittstelle zur Vorgehensweise der Festlegung dieses Standortes muss aber klar gezogen werden in den Anforderungen. Es liegt aus meiner Sicht aber auch in der Logik dieser vorgelegten Anforderungen, dass die Festlegung des Standortes gewissen sicherheitstechnischen Ansprüchen genügen muss. Nach meiner Meinung kann nur ein Standort auf seine Genehmigungsfähigkeit geprüft werden, der entsprechend dem Stand der internationalen Diskussion in einem Auswahlverfahren mit Standortvergleich ermittelt wurde. Und das muss als Voraussetzung für die Anwendung der Sicherheitsanforderungen nach meiner Ansicht auch klar festgehalten werden. In diesem Zusammenhang der Standortfestlegung ist es mir übrigens unverständlich, wenn in Punkt 6.3 des Entwurfs der Sicherheitsanforderungen für die Qualifizierung als Standort genannt wird, er darf keine signifikanten Nachteile besitzen. Davon abgesehen, dass nicht klar ist, worauf sich ein solcher Vergleich von Vor- oder Nachteilen jetzt hier genau beziehen soll, ist das aus meiner Ansicht, nach meiner Ansicht, keine sicherheitsgerichtete Vorgehensweise. Ein Standort kann sich durch Vorteile auszeichnen, aber nicht dadurch, dass er keine Nachteile hat. Ein aus meiner Sicht sehr positiver Ansatz in diesen Sicherheitsanforderungen ist die Einführung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs. Damit wird aus meiner Sicht dem deutschen Endlagerkonzept des Konzentrierens und Isolierens der Abfälle bzw. der Radionuklide Genüge getan, und zwar in einer besseren Art und Weise, als das bisher der Fall war. Die Idee dieses einschlusswirksamen Gebirgsbereichs wird in den Sicherheitsanforderungen aber nicht konsequent umgesetzt. Es gibt relativierende Aussagen dazu, und mir hat sich auch nicht so ganz erschlossen, in welchen Fällen der einschlusswirksame Gebirgsbereich denn wirklich welche Bedeutung hat. Nach meiner Ansicht ist also eine konsequentere Umsetzung erforderlich. Das heißt, dass alle nachfolgenden Anforderungen sich an diesen zentralen, an dieser zentralen Sicherheitsfunktion orientieren müssen. Wenn jetzt der vorgeschlagene Prüfwert oder ein anderer noch zu diskutierender Prüfwert beim Sicherheitsnachweis am Rande des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs nicht eingehalten werden kann, dann ist nach meiner Ansicht aber auch die unmittelbare Folge, dass dann dieser Standort als nicht planfeststellungsfähig bezeichnet werden muss und es dann nicht dazu kommen darf, dass durch weitere Überlegungen dann diese ursprünglich harte Anforderung abgeschwächt wird. Ein Problem in diesem Zusammenhang unmittelbar sind die Entwicklungen des Endlagersystems. Der Entwurf sieht eine Kategorisierung der Entwicklungen mittels quantitativen Wahrscheinlichkeitsaussagen vor. Das halte ich für äußerst problematisch, da von der Wahrscheinlichkeit dann auch noch die Höhe des Prüfwertes des Schutzkriteriums abhängen soll. Die Wahrscheinlichkeitsaussagen sind aus meiner Sicht jedoch nicht so weit belastbar, da sie nicht objektiv abgeleitet werden kann, sondern dass immer die Leute, die diese entsprechenden Einschätzungen und Kategorisierungen vornehmen, natürlich subjektiv an die Sache herangehen müssen und damit eine Einteilung nach quantitativen Werten äußerst schwierig ist und man dort vielleicht auf qualitative Bewertungen umsteuern sollte. Unabhängig von diesem Problem der Wahrscheinlichkeiten ist zu beachten, dass es sich generell um Prognosen handelt, die durch menschliche Erkenntnis begrenzt sind. Das heißt, es können auch aus heutiger Sicht nicht vorhersehbare Entwicklungen des geologischen Systems auftreten, deren Auswirkungen möglichst begrenzt sein müssen. Zum anderen muss der einschlusswirksame Gebirgsbereich gegen äußere Einflüsse geschützt werden, also etwa beim Salz gegen Lösungszutritte von außen. Dafür ist nach meiner Meinung unbedingt ein intaktes Neben- bzw. Deckgebirge erforderlich, das auch als Anforderung in diese Sicherheitsanforderung klar eingeführt werden sollte. Ich komme zur nächsten Barriere, nämlich zu den Behältern. Da wird ja quasi ein Qualitätsnachweis über 500 Jahre gefordert. Diese Anforderung halte ich für sinnvoll, und zwar schon alleine aus den Lehren, die man, wenn dieser Vergleich hier auch nicht gerne gehört wird bei vielen, die aber schon alleine aus den Lehren, die man zu Asse und Eram ziehen muss, sich zwangsläufig ergibt. Dort haben Sicherheitsprognosen, die erstellt worden sind, eine Halbwertszeit von weniger als 20 Jahren gehabt. Und von daher ist es sicherlich durchaus sinnvoll, hier die Möglichkeit zu eröffnen, für den Fall, dass man feststellt, man hat sich geirrt, dann leichter die Abfälle auch wieder zurückholen zu können. Weiteren Diskussionsbedarf sehe ich beim Schutzkriterium für Menschen. Die Vorgabe von Risikowerten finde ich prinzipiell richtig. Aber wie gesagt, in seiner Höhe halte ich eine Orientierung, wenn man dann vom Risikowert zur Dosis kommt, halte ich eine Orientierung an den Grenzwerten der Strahlenschutzverordnung nicht für ausreichend, da die Bedingungen und die Voraussetzungen, um hier einen Dosiswert zu ermitteln, doch ganz andere sind als diejenigen, die für die Werte, die in der Strahlenschutzverordnung drinstehen, gedacht sind. Ich habe noch ein paar Punkte, die ich eigentlich gerne sagen würde. Das eine ist, dass teilweise, da wir gerade beim Strahlenschutz sind, mir schon so vorkommt, als wären gewisse Relativierungen vorgenommen im Vergleich zu dem, was bei uns gilt. Das Minimierungsgebot zum Beispiel, Paragraph 6 Strahlenschutzverordnung, wird hier in den Entwurf durch das Wort vernünftigerweise ergänzt, was aus meiner Sicht Interpretationsspielräume öffnet, die man nicht öffnen sollte. Auch die getrennte Bewertung natürlicher Radionuklide von den Nukliden, die durch die Abfälle eingebracht werden, halte ich so nicht für sachgerecht. Ganz kurz zum gestuften Verfahren, aus meiner Sicht natürlich zu begrüßen, zum einen, weil es für die Möglichkeit zur Transparenz eröffnet und sicherlich auch die Nachvollziehbarkeit dessen, was da alles passiert, besser ergibt. Dafür ist aber aus meiner Sicht notwendig, dass auch bei einem zweiten Teilschritt des Genehmigungsverfahrens eine Öffentlichkeitsbeteiligung stattfindet, weil sich sonst das wieder relativieren würde. Abschließend möchte ich noch ein paar Anmerkungen zu konzeptionellen Punkten machen. Der eine Punkt ist, diese Anforderungen sollen sich ja auf hochradioaktive Abfälle beschränken. Nach meiner Kenntnis gibt es aber eine Reihe von Abfällen, die nicht hochradioaktiv sind, die aber auch nicht Konradgängig sind, die auch untergebracht werden müssen. Und wenn man hier nicht noch einen dritten Endlagerstandort in der Bundesrepublik Deutschland finden will oder suchen und finden will, dann müsste man auch die hier mit einbeziehen. Zweiter konzeptioneller Punkt ist die Rückholbarkeit. Hierüber wird ja viel diskutiert. In den Sicherheitsanforderungen stehen sie nur an zwei Punkten drin. Da wird nicht ganz klar, wie das mit der Rückholbarkeit gemeint ist. Aus meiner Sicht muss die Frage der Rückholbarkeit in der Bundesrepublik intensiv diskutiert werden und muss letztendlich dann auch in die Sicherheitsanforderungen Einfluss finden. Nun, diese intensive Diskussion hat bisher nicht stattgefunden, deshalb möchte ich, um Missverständnissen vorzubeugen, jetzt nicht vertreten, dass jetzt erstmal ein Jahr diskutiert werden soll, bevor die Sicherheitsanforderungen weiterentwickelt werden können, sondern das muss man jetzt leider aufgrund der Situation voneinander trennen. Und als letztes möchte ich noch auf die Öffentlichkeitsbeteiligung eingehen, die hier ja außen vor gelassen wurde. Und es ist sicherlich auch keine Sicherheitsanforderung per se, die Öffentlichkeit zu beteiligen, aber nichtsdestotrotz ist sie sehr wichtig. Auch das hat sich an Eram und Morsleben, an Eram und Asse gezeigt, dass gerade durch die Öffentlichkeit und gerade durch Experten, die in der Öffentlichkeit, mit der Öffentlichkeit die beiden Anlagen bewertet haben, dass die richtiger gelegen haben in ihrer Bewertung als all die große Expertenregeln, die letztendlich für den Betrieb der beiden Anlagen verantwortlich waren. Deshalb meine ich, Öffentlichkeitsbeteiligung sollte als eine Anforderung als solche auch in die Sicherheitsanforderung aufgenommen werden, ohne dass die Öffentlichkeitsbeteiligung in ihrer Art und Weise da drin geregelt werden muss. Abschließend nochmal, aus meiner Sicht ist der Entwurf der Sicherheitsanforderung ein Fortschritt gegenüber dem Stand, den wir heute haben, und deshalb ist auch notwendig, da zügig weiterzumachen.
Okay, vielen Dank. Es gab eine ganze Reihe kritische Nachfragen. Ich gebe Herrn Ahrens 3 Sätze zu antworten und dann nehme dazwischen schon mal Wortmeldungen auf. Ich habe hier Sie mit dem blauen Hemd. Hier hinten mit den dunklen Haaren, die Dame. Meine Augen werden leider immer schlechter. Dann habe ich Sie mit dem blauen Pullover und ganz früh waren noch Sie. Okay, und dann mache ich eine zweite Runde.
Ja, nur meine 3 Sätze. Also das kursiv geschriebene ist eine Erläuterung dazu in den Sicherheitsanforderungen. Dann wurde gesagt, das endlagerbezogene Bild ist nicht erkennbar. Das empfinde ich als Lob, denn auf anderer Seite wurde gesagt, die Sicherheitsanforderungen orientieren sich an Gorleben. Das ist mir also gelungen, oder den Mitarbeitern des BMU gelungen, zu vermeiden. Und als drittes, es war notwendig, nach den Entwürfen der GRS die Sicherheitsanforderungen anzupassen, weil die IAEA im Jahr 2007 ihre Safety Requirements neu veröffentlicht hat. So, jetzt zur Diskussion, aber dann...
Sie nicht? Gut, dann eröffne ich jetzt die Diskussion. Ich weiß nur noch, dass es Sie waren hier, neben Herr Kühn, das Herr...
Ja. Nochmal Eckhard Sebers, Umweltbeauftragter des Kirchenkreises Lüchow-Dannenberg. Ich habe eine Frage an Herrn Kühne. Bei der Beteiligung, bei der Teilung des Genehmigungsverfahrens hatten Sie vorhin gesagt, es würde der Beschleunigung dienen, wenn im zweiten Teil dann die Bürgerbeteiligung nicht mehr nötig wäre. Im Hinblick auf die Dauer der Sicherheit der Einladung von 1 Million Jahre meine ich, dass die Verzögerung durch die nochmalige Bürgerbeteiligung von 1 bis 2 Jahren doch wohl hinnehmbar sein müsste. Und wenn man auf sie verzichtet, dann wird man ganz erneut wieder den Vertrauensverlust in der Bevölkerung bekommen. Also meine große Bitte, ändern Sie diese Vorstellung und lassen Sie die Bürgerbeteiligung auch im zweiten Verfahren zu.
Jetzt, die Dame ganz hinten, dunkle Haare, hier.
Mein Name ist Kruse, ich bin Synodale der Landeskirche Hannovers. Ich habe die Sicherheitsanforderungen bisher so verstanden, dass es sich um Ausführungsbestimmungen handelt, die das BMU an das BFS weitergibt. Meine Frage ist, es ist ja im Grunde weder Gesetz noch Verordnung. Welche juristische Relevanz haben diese Sicherheitsanforderungen, wenn sie denn abschließend redaktionell überarbeitet sind? Ich möchte mich in diesen Punkten Herrn Neumann anschließen und ihm besonders danken für seine Ausführungen. Welche juristische Relevanz haben diese Sicherheitsanforderungen letzten Endes im Planfeststellungsverfahren?
Noch einer, ne? Ja, dann war die Dame hier mit dem blauen Pullover.
Ja, ich möchte auch in die Richtung gehen, die der erste Beitrag aus dem Publikum hatte. Ich bin einigermaßen erstaunt und hoffe, dass das hier nochmal korrigiert wird, der Eindruck. Wir sprechen 1,5 Tage oder 2 Tage über mehr Bürgerbeteiligung in den Verfahren. Und dann stellen Sie ein Konzept vor, wie, wenn ich das richtig verstanden habe, die eh schon sehr dünne Bürgerbeteiligung im jetzigen Planfeststellungsverfahren nochmal reduziert wird, weil man sozusagen nur in diesem Bereich der positiven Prognose, der positiven Vorauswahl eine Bürgerbeteiligung hat, aber wenn es dann tatsächlich um die ganzen Fragen der Einlagerung und der Eignung des Standortes geht, die Bürgerbeteiligung nicht mehr da ist. Also da hoffe ich, dass ich Sie falsch verstanden habe und da würde ich Sie nicht bitten, das zu ändern, sondern ich denke, wenn Sie das in irgendeiner Art und Weise ernst meinen mit mehr Bürgerbeteiligung und mehr Akzeptanz, dann ist es eine zwingende Voraussetzung, das zu ändern. Und ich hätte auch noch die Frage, inwieweit welche Rolle dieser Safety Case in diesem ganzen Verfahren spielt, inwieweit er den Langzeitsicherheitsnachweis dann ersetzen soll oder wie wir diesen Safety Case da einzuordnen haben.
Ich würde Herrn Ahrens und Herrn Paul bitten, kurz zu antworten. Dann die nächsten zwei Fragen.
Ja. Ich darf, da es sich ja überwiegend um juristische Dinge handelt, die gefragt wurden, hier beginnen. Herr Wirth, zunächst einmal, ich darf den Kollegen Kühne entschuldigen, der heute nicht da sein kann. Ja, deshalb antworte ich jetzt stellvertretend für ihn. Die Frage der Öffentlichkeitsbeteiligung. Es ist nicht so, dass in dem zweiten Verfahrensschritt, was die Planfeststellung angeht, das heißt die Planfeststellung, also sprich Genehmigung, insbesondere des Betriebs des Endlagers, dass dort auf keinen Fall eine Öffentlichkeitsbeteiligung stattfinden wird. Nein, beim ersten Teilplanfeststellungsschritt wird auf jeden Fall zwingend eine Öffentlichkeitsbeteiligung in dem Umfang, wie wir sie auch in den atomrechtlichen Verfahren kennen, durchzuführen sein. Sollten sich weitere Erkenntnisse im Laufe des Fortschritts, gerade während dieses Auffahrens der Schächte und dem Bau der Infrastruktureinrichtungen, also auch sprich der untertägigen Erkundung, ergeben, die von dem abweichen, was man im ersten Teilplanfeststellungsabschnitt erwartet hat, dann ist auch im zweiten Abschnitt, also sprich für den Betrieb, eine Öffentlichkeitsbeteiligung zwingend. Falls sich allerdings die Ergebnisse bestätigen, die man im ersten Verfahren bereits erörtert hat, dann kann von einer solchen Beteiligung abgesehen werden, wobei nichts spricht dagegen, freiwillig solche Beteiligungsverfahren durchzuführen. Ich habe jetzt nur die gesetzlichen Mindestanforderungen beschrieben. Die Frage von Frau Kruse hinsichtlich der juristischen Relevanz der Sicherheitsanforderungen. Bei einer solchen Planfeststellung sind die Genehmigungsvoraussetzungen unter anderem die erforderliche Schadensvorsorge, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik einzuhalten ist. Dabei spielt die Sicherheitsanforderung eine wichtige Rolle, denn sie spiegeln letztlich diesen Stand von Wissenschaft und Technik gerade hinsichtlich der Langzeitsicherheit wider. Ich glaube, das waren die beiden wesentlichen Aspekte, die angesprochen wurden. Danke.
Okay, ich lasse jetzt zwei neue Fragen zu. Es gibt einmal schon die Wortmeldung von Ihnen und Frau von Bernstorff.
Ja, meine Frage ging eigentlich an Herrn Paul, der hat also vorhin geäußert, atomrechtliche und bergrechtliche Genehmigungsbehörden haben nicht optimal zusammengearbeitet. Hier in der Nähe in Berlin gibt es oder in der Nähe gibt es das Potsdam-Institut für Klimaforschung. Und das beschreibt also steigende Wasserpegel und extreme Hochwasser der Elbe. Und es gibt dort auch durchaus schon Szenarien, in denen zunächst in kürzerer Zeit schon Gorleben auch unter Wasser liegen kann. Das heißt, wenn man Zeiträume von 1 Million Jahren betrachtet, dann sollte man auch diesen möglichen Klimawandel, der auf uns zukommt, mit betrachten. Und das habe ich in keiner Überlegung bisher mit gesehen. Es gibt Szenarien, dass das innerhalb von der nächsten 50, 60 Jahre schon immerhin durch Elbehochwasser absaufen kann. Und es gibt große Bereiche, die man in Norddeutschland schon kartenmäßig erfasst hat, die man unter Umständen absaufen lässt. Und ich weiß nicht, inwieweit das Einfluss auf Sicherheitsüberlegungen gefunden hat. Dazu hätte ich dann eine Frage, gibt es da Absprachen, gibt es da Informationen und hat man sich damit beschäftigt?
Ja. Gleich die zweite Frage, bitte. Sie habe ich auf der Liste.
Ich möchte noch mal anschließen an die Anfrage von Frau Kruse, weil ich finde, die ist nicht wirklich gut beantwortet worden. Und ich hatte dieselbe Frage eigentlich. Frage Sie also noch mal. Wie ich es verstehe, sind die Sicherheitsanforderungen bisher als eine Verwaltungsanordnung des BMU für das BFS formuliert worden. Und Was bedeutet das eigentlich? Sind diese Sicherheitsanforderungen wirklich justiziabel und sind sie politisch eingebunden in Regierungshandeln? Also ich sehe die Gefahr, dass die Sicherheitsanforderungen weiche Kriterien sind, die nicht einklagbar sind. Wie sehen Sie das?
Okay. Ja, dann fange ich erstmal mit dem Klimawandel an. In den Sicherheitsanforderungen ist ausgedrückt, dass erwartete und außergewöhnliche Entwicklungen zu betrachten sind. Hierzu gehört natürlich auch ein Klimawandel. Das wird auch in den jetzigen Langzeitsicherheitsanalysen, wurde auch für das Endlager Konrad betrachtet, was macht eine Eiszeit, was macht eine Erwärmung. Das ist selbstverständlich der Fall und wird hiermit auch gefordert in den Sicherheitsanforderungen.
So, dann darf ich nochmal präzisieren, was diese juristische Relevanz angeht, insbesondere Frage, ist das eingebunden ins Regierungshandeln und sind diese Sicherheitsanforderungen justiziabel? Der Betreiber des Endlagers ist der Bund. Der Bund hat die Sicherheitsanforderungen als den Stand von Wissenschaft und Technik hinsichtlich dieser Fragen veröffentlicht. Insofern können Sie sicher sein, dass sich der Bund hier in seiner Funktion auch als Antragsteller an diese Vorgaben halten wird, weil er spätestens im Genehmigungsverfahren ansonsten Schiffbruch erleiden würde. Und da komme ich zur Frage Justiziabilität. Ja, wenn nämlich ein Teilplanfeststellungsbeschluss getroffen wurde und der Antragsteller hätte sich nicht an die Sicherheitsanforderungen gehalten und das Gericht kommt zum Ergebnis, dass diese ja den Stand von Wissenschaft und Technik der Schadensvorsorge beschreiben, dann würde das Gericht die entsprechende Genehmigung aufheben. Insofern haben wir eine Justiziabilität da.
Ich habe eine ganz lange Rednerliste. Ich versuche, möglichst gut zu sein. Es gibt Herrn Altner und die Dame in Beige. Ja, ich habe ganz viele von Ihnen drauf.
Ich habe zunächst eine Frage zu dem, was Herr Seiler vorgetragen hat. Er hat ja unter anderem diese vier Defizite genannt, Deckebirge, das Bild des Endlagers, das Sicherheitsmanagement nicht ausreichend berücksichtigt. Da ist meine Frage, was würde das denn bedeuten, wenn man diese Defizite aufarbeiten würde? Bedeutet das einen erheblichen zeitlichen Aufwand aus Ihrer Sicht, Herr Seiler? Oder ist das nur eine Frage einer relativ schnellen Verständigung? Wie bewerten Sie das? Ist das ein gravierender Tatbestand? Das Zweite, was ich als Frage habe, es ist mehrfach davon gesprochen worden, dass aus der zurückliegenden Diskussion wesentliche Aspekte nicht berücksichtigt worden sind. Das ist meine Frage, welche? Und das Dritte, wie weit wurde der Gesichtspunkt der Rückholbarkeit berücksichtigt?
Erst. Gut. Herr Seiler.
Ich war ja mit der ersten Frage angesprochen. Zunächst muss ich mal festhalten, die Forderung nach Berücksichtigung des Deckgebirges hat der Kollege Neumann gestellt. Ich habe die so nicht gestellt. Für mich stellt sich die technische Frage auch anders. Aber bei den Punkten, die ich aufgeführt habe als Mängel, denke ich, dass man das pro Mangel in einigen Arbeitstagen aufarbeiten kann, weil es eine sehr breite Fachdiskussion dazu gibt. Es kommt nur darauf an, die hinzuschreiben. Also es führt nicht zur Verzögerung einer Verabschiedung von Sicherheitsanforderungen.
Okay. Zu den anderen Fragen?
Achso, ja. Dann gehe ich vielleicht mal drauf ein. Rückholbarkeit. Hier haben wir im Grunde aufgegriffen auf die kontroverse Diskussion, die gestern in der Arbeitsgruppe zu beobachten war. Es wurde gesagt, Fehlerkorrigierbarkeit ist etwas Notwendiges. Gleichzeitig wurde aber auch gesagt, das Bergwerk über lange Zeiträume offen zu halten, birgt ein Sicherheitsrisiko und kann deswegen nicht befürwortet werden. Der Kompromiss oder der Vorschlag, dieses Dilemma zu lösen in den Sicherheitsanforderungen ist, dass man eben Behälter um die Abfälle macht, die so gestaltet sind, dass sie über einige Jahrhunderte, in diesem Falle wurden 500 Jahre genannt, dafür gibt es auch Gründe, so integer bleiben, dass wenn man dann tatsächlich Fehler korrigieren möchte, man es technisch leichter hat, als wenn die Abfälle eben nicht
eingeschlossen werden und dann eventuell in diffusiver Form oder im Endlager vorliegen.
Okay, ich möchte jetzt zwei Fragen. Die eine schon aufgerufene. Ich habe eine lange Liste, sind Sie alle bei. Der Herr dann als der Zweite.
Astrid Petersen, DNF. Ich habe sehr begrüßt den Entwurf, den Sie vorgestellt haben, Herr Ahrens, und ich fand sehr gut die vier Statements, die wir gehört haben, weil sie einfach sehr unterschiedliche Aspekte abdecken und sicherlich den kritischen Dialog jetzt eröffnen werden. Im Zusammenhang mit diesem Dialog habe ich eine Bitte. Wir haben gestern ethisch diskutiert, offen und fair miteinander, und ich glaube auch hier die Fragen waren bisher sehr, sehr fair. Herr Ahrens, ich würde Sie bitten, mich zu unterstützen, Herrn Klemann aufzufordern, sich bei uns zu entschuldigen. Bei Ihnen, bei mir, bei allen im Raum. Denn ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Frage des Vertrauens, Vertrauen in das BMU, Vertrauen in das BFS, Probleme richtig anzugehen, eine persönliche Frage ist. Und ich möchte Sie gerne dabei unterstützen. Dankeschön.
Ja, Sie.
Mein Name ist Christoph Barthe, ich spreche als interessierter Bürger und nicht für einen Verband. Die Bundesregierung hat kürzlich einen Verordnungsentwurf für die Vereinfachung des Deponierechts vorgelegt. In diesem Verordnungsentwurf geht es auch um die Endlagerung hochgefährlicher chemotoxischer Abfälle in Untertagedeponien im Salzgestein. Auch diese Abfälle müssen auf Dauer von der Biosphäre ferngehalten werden. Mengenmäßig geht es hier um 100.000 Tonnen pro Jahr, also um ein Vielfaches von dem, worüber wir hier bei den Atomabfällen reden, von 500 Tonnen pro Jahr. Müssten nicht die Sicherheitsanforderungen an die Entsorgung der wärmeentwickelnden atomaren Abfälle basieren, müsste nicht diese Deponieverordnung den Maßstab vorgeben für die Anforderungen an die Entsorgung atomarer Abfälle.
Die dringende Bitte, nochmal nachfragen zu dürfen.
Für mich ist ganz wichtig, dass es um Fairness geht, um Menschenwürde, um ethische Ansätze. Und ich hatte heute Morgen das Gefühl, das hat bei mir nachgewirkt, einfach in der Frühstückspause, dass dadurch, dass Menschen einfach so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, es gibt jetzt eine Hexjagd, nachdem gesagt wurde, wir personifizieren Fehler, die beispielsweise in der Asse gemacht wurden, statt den Dialog zu suchen. Also wenn jemand Fehler macht, ich möchte über die Fehler gerne reden, aber ich akzeptiere nicht Ruhe. Ruhe! Jetzt, ja, Entschuldigung, lassen Sie mich ausreden. Ich rede über Fairness. Okay. Ich rede über Fairness.
Sie sagen jetzt Ihren Punkt und dann geht's weiter.
Danke.
Okay.
Ich finde schon, dass es fair ist, einander zuzuhören.
Okay, Sie sagen noch, okay?
Ja. Ich möchte bitte über Fairness reden und ich denke, es akzeptiert jeder. Ich habe es gestern auch akzeptiert. Unterschiedlich. Ich habe doch gar nicht gesagt, was ich richtig und falsch empfinde.
Okay. Okay. Nee, das würde jetzt Ihnen das Wort geben, wenn Sie noch antworten wollen.
Also Fairness soll tatsächlich der Maßstab sein und ich werde auch keinerlei persönliche Angriffe vornehmen gegen irgendwelchen Personen, wo ich der Meinung bin, das war vielleicht nicht so in Ordnung, aber andere Personen werden dasselbe vielleicht auch von mir denken und insofern habe ich großes Verständnis dafür, dass hier dieses Gebot an oberster Stelle stellen soll. Das ist Voraussetzung für den Dialog. Ich wollte aber jetzt auf die Frage zu der Deponieverordnung kommen für chemotoxische Stoffe im Salzgestein. Und genau das ist der Punkt. Wir haben Sicherheitsanforderungen hier formuliert, die gelten nicht nur für das Salzgestein. Gerade das wollten wir nicht, würzgesteinsbezogene Sicherheitsanforderungen. Außerdem haben wir natürlich geschaut, innerhalb des BMU muss natürlich eine gewisse Konsistenz der Anforderungen vorhanden sein, dass unsere Anforderungen nicht im Widerspruch zu denen stehen, die in der Deponieverordnung stehen. Nur der Stand der Diskussionen über die Stilllegung und den Nachweis bei chemotoxischen Abfalldeponien ist ein anderer als der in der Gemeinschaft, die sich mit der Endlagerung radioaktiver Abfälle auseinandersetzt. Und hier werden die wesentlichen Anforderungen vorgegeben von der IAEA. Und deswegen müssen wir uns stark also von der Internationalen Atomenergieagentur. Insofern müssen wir uns hier stark an diesen orientieren.
Dann habe ich Herrn Messerschmidt, den roten Pullover.
Ja, Herr Dr. Ahrens, ich freue mich, dass Sie sich so viel Mühe und ehrliche Mühe gemacht haben, um die Diskussion weiterzubringen.
Kurze Frage.
Die zweite Geschichte ist, ich gehe doch recht in der Annahme, das, was die Juristen dort eingebracht haben, waren die Falschberater von der DBE. Und das kann man wörtlich in dem Satz lesen. Er ist nebulos, auslegbar und nicht konkret.
Möchten Sie eine Frage stellen, Herr Messerschmidt, oder war es nur ein Kommentar?
Ja, die Frage ist wirklich, es ist doch sicher erwünscht, dass hierzu als Ergebnis dieses Kongresses auch noch konkret schriftlich Anregungen erfolgen sollen.
Ja, gut.
Mein Name ist Scharschmidt. Ich habe eine Frage ans BMU zum atomrechtlichen Planfeststellungsverfahren. Und zwar, Sie haben jetzt den Zeitpunkt vorgezogen auf den Termin der Standortbenennung. Nachdem jetzt auch in der Asse mit 40 Jahren Verspätung ein atomrechtliches Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden soll, wann ist der Zeitpunkt nach 30 Jahren, wo in Gorleben dieses Planfeststellungsverfahren angesetzt wird? Ich denke, das muss vor einer Weiterarbeit passieren, um eventuell auch weitere Milliarden einzusparen. Denn ich gehe davon aus, dass es ein gründliches Verfahren sein wird.
Zur Frage, wie sieht es mit Gorleben aus? Also erstens, hier, es ist dort ja rein formal, läuft bereits ein Planfeststellungsverfahren, weil im Jahr 1977 ein solcher Antrag, der natürlich nicht weiter unterlegt war, gestellt worden ist. Es ist allerdings in der Sphäre, sage ich jetzt mal, des Antragstellers, diesen Antrag auch in der Form zu modifizieren, wie wir es hier vorgestellt haben, nämlich, dass man nun auf die Planfeststellung geht hinsichtlich der noch zu errichtenden untertägigen Einrichtungen und Infrastruktureinrichtungen, die benötigt werden, um zum einen die Erkundung zu Ende zu bringen und zum anderen die Voraussetzungen für ein Endlager zu haben. Das setzt allerdings dann im weiteren Verfahren auch voraus, dass eben ein entsprechender Langzeitsicherheitsnachweis zumindest hier im Rahmen dieses vorläufigen positiven Gesamturteils dann auch geführt wird. Die würde dann auch stattfinden müssen.
Okay.
Muss sie ja auch noch nicht hier. So weit sind wir im Verfahren noch nicht. Aber Sie haben ja gesagt, Sie haben ja die Frage angesprochen, wie sähe es aus? Also es ist mehr hypothetisch, wenn in Gorleben es weitergeht, die Ampeln auf grün gestellt würden, dann sage ich, dann müsste dieser Schritt gegangen werden, dass dort in einem ersten Schritt hier die Teilplanfeststellung beantragt wird in der Form, wie ich es gesagt habe, für die Errichtung. Und daran würde sich dann eine zweite anschließen, die insbesondere den Betrieb regelt. Und bereits in der ersten Phase müsste eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden.
Okay, ich habe Sie, Herrn Tomauske, als Nächsten.
Ja, schönen Dank. Hermann Taubenberger ist mein Name aus Dannenberg. Ich möchte zwei, drei Bemerkungen vorwegschicken. Erstmal finde ich es bedauerlich, und Herr Ahrens und Herr Paul, nehmen Sie es auf keinen Fall persönlich. Ich finde es bedauerlich, dass sich Herr Gabriel, Ihr Chef, heute nicht persönlich der Diskussion stellt.
Gut, das kurze Frage.
Finde ich bedauerlich. Er ist sehr schnell wieder weg gewesen am Donnerstag.
Kurze Frage, bitte.
Ja, ich finde es bemerkenswert, dass Herr Seiler und Herr Neumann es beide für geboten halten, hier festzustellen, dass man eigentlich nicht mal wusste, nicht welche Textfassung nun eigentlich Grundlage für Ihre Arbeit, für Ihre Beratungstätigkeit sein soll. Inzwischen ist es geklärt. Es gab den Hinweis von Ihnen, dass das für Sie gedruckt wird. Die Frage ist, sind Sie nicht auch der Meinung, dass wir eigentlich eine Art Phantomdiskussion führen? Wir sprechen hier über Situationen vor Abteufung von Schächten. In Gorleben ist ja nun der Bau bekanntlich sehr weit fortgeschritten. Die Frage, die sich mir stellt und die ich Ihnen stellen möchte, können Ihre Ausführungen jetzt so interpretiert werden, dass nun endlich eine vergleichende Standortsuche nach Atomrecht stattfindet oder nicht?
Herr Tomauske? Sie möchten?
Ja, Reideberg möchte.
Ja, aber erst Herr Tomauske noch und dann können Sie gerne. Reideberg. Hier ist es.
Bislang bin ich davon ausgegangen, dass die Standortfestlegung erfolgt, nachdem zumindest in gewissem Umfang auch unter Tage der Standort erkundet wurde. In der Folie von Herrn Ahrens ist dargestellt worden, dass schon das Schachtabteufen der atomrechtlichen Antragstellung unterfallen muss. Insofern haben wir ein atomrechtliches Verfahren vor der Standortfestlegung. Das erscheint mir, ich sag mal, etwas seltsam. Der zweite Aspekt ist der, dass die Antragstellung oder dass das Teil Genehmigungsverfahren aus der Anlagengenehmigungsverfahren kommt. Die ist normierbar. Ein Endlager, das wissen wir ja nun, ist nicht normierbar. Insofern zum Zeitpunkt der Antragstellung habe ich ja keine Kenntnis, keine vertiefte Kenntnis, schon gar nicht vor dem Abteufen der Schächte über das Bergwerk, über den Salzstock, über die Tonformation, bevor ich sie nicht wirklich erkundet habe. Gleichwohl Frage. Mache ich zu diesem Zeitpunkt die Prognose über die Sicherheit und eine Änderungsgenehmigung, eine zweite Öffentlichkeitsbeteiligung, Herr Paul, ist nur dann erforderlich, wenn es hier zu wesentlichen Änderungen kommt. Und nun am Anfang eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, ohne Kenntnis der geologischen Situation und der vertieften Untersuchung und dies am Anfang zu haben und später nicht mehr eine solche Öffentlichkeitsbeteiligung durchführen zu müssen, nachdem die ganzen Expertisen, Gutachten etc. okay. vorliegen, scheint mir mit Verlaub kaum hinnehmbar.
Gut, der Punkt ist, glaube ich, klar. Herr Renneberg, Sie wollten kommentieren.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ganz kurz zu einer Frage, an der das Bundesumweltministerium nun zentral angesprochen worden ist, noch mal etwas kommentieren zu können. Die Frage der Öffentlichkeitsbeteiligung, die Frage des gesamten Designs von Auswahlverfahren und hinterher Sicherheitsanalyse, Planfeststellungsbeschluss und endgültige Entscheidung über einen Standort ist ein umfassendes Thema, was wir hier offensichtlich nicht diskutieren, sondern hier diskutieren wir Einzelschritte. Und daraus sind meiner Ansicht nach auch einige Missverständnisse zu erklären. Ich möchte hier nochmal für das Bundesumweltministerium, damit kein Missverständnis aufkommt, ganz deutlich erklären. Die Zielsetzung des Bundesumweltministeriums ist ein Auswahlverfahren, eine Alternativenprüfung, die sich auch daran misst, was heute und gestern, insbesondere gestern hier diskutiert worden ist, mit einer breiten Partizipation, einer breiten Beteiligung der Öffentlichkeit. Und das bedeutet auch, dass hier Verfahrensschritte einzubauen sind, die gestern hier erörtert worden sind. Beispielsweise halte ich es für ganz wichtig, dass zum Schluss ein Parlamentsbeschluss über einen entsprechenden Standort gemacht wird, dass auch das Standortauswahlverfahren begleitet wird durch eine Parlamentsentscheidung, dass entsprechende vorherige Beteiligungsschritte in einem Auswahlverfahren festgelegt werden. Alle diese Forderungen sind Forderungen, an denen das BMU festhält. Wenn hier jetzt diskutiert wird, dass wir ein Planfeststellungsverfahren auch in Schritte unterteilen können, dann ist das ein Baustein in einem Gesamtkonzept, bedeutet aber nicht, dass darauf die Öffentlichkeitsbeteiligung alleine beruht. Bitte dieses Missverständnis.
Ja. Das war eine kurze und ich glaube in der Botschaft auch klare Präzisierung. Ich habe eine irre lange Wortmeldungsliste und ich halte mich jetzt relativ stur dran und wir müssen heute pünktlich um 13 Uhr hier aus einer Reihe von Gründen leider aufhören. Also ich habe zuerst Herrn Donat und dann Sie. Donat?
Ja, danke. Hallo, danke. Martin Donat, Lüchow-Dannenberg. Öffentlichkeitsbeteiligung ist mitnichten nur ein Verfahrensschritt, es ist auch sicherheitsrelevant, da bestehe ich erstmal drauf. Zweitens, warum sind Proliferation, also Abzweigung und gewaltsames Eindringen, willentliche Störung, warum sind die so wenig berücksichtigt in den Sicherheitsanforderungen? Und ein letztes, wir reden hier über die Sicherheitsanforderungen unserer jetzigen Generation, Herr Ahrens. Die nächsten 40.000 Generationen können wir nicht fragen zu diesem Zeitpunkt. Warum sind Grenzwerte, also wir können auch nicht unsere Grenzwerte jetzt zugrunde legen für die nächste Million Jahre? Wie ist sichergestellt, dass Austritte nicht nur im Rahmen unserer jetzt heute geltenden Grenzwerte begrenzt sind, sondern dass in Zukunft auch nicht mehr austreten kann, als wir uns heute wünschen. Nämlich eigentlich, wir sind uns sicherlich alle einig, wir wünschen uns null. Und wie stellen wir sicher, dass auch in Zukunft nicht mehr austreten kann, als wir heute definieren können? Danke.
Sagen Sie Ihren Namen. Schön.
Ist das, ja. Mein Name ist Christian Streffer. Ich bin Strahlenbiologe und bis Mitte letzten Jahres Mitglied der IZRP gewesen. Ich möchte etwas sagen zu dem Vergleich Risiko und Dosis. Ich halte das für außerordentlich problematisch, dass Sie einen größeren Schwerpunkt auf den Risikovergleich legen wollen. Und ich sage das aus meiner Erfahrung während der letzten Jahrzehnte im Strahlenschutz. ICRP hat über eine lange Zeit den Risikovergleich mit Sicherheit zum Beispiel an Arbeitsplätzen gemacht. Heute wissen wir, dass in industrialisierten Ländern der Arbeitsplatzschutz derartig verbessert worden ist, dass ein solcher Risikovergleich nicht mehr opportun ist. Zweitens, wir haben bisher auf die Mortalität, das ist dasselbe Komplex. Wir haben bisher die Risikowerte anhand der vor allen Dingen der Krebsmortalität berechnet. Mhm. Im Augenblick ist der Schwerpunkt auf die Krebsinzidenz, also auf die Erkrankungsrate gelegt worden. Warum? Weil nämlich die Heilungsraten so sehr viel besser geworden sind, wie sie früher waren. Und so etwas nun über eine Langzeit zu tun, halte ich für außerordentlich problematisch. Und ich möchte Sie fragen, ob Sie wirklich an diesem Risikovergleich festhalten wollen.
Okay, wir hatten jetzt zwei Fragen. Gut.
Eingehen auf die Frage nach der Proliferation, also nach der Verbreitung von Kernbrennstoffen. Hierfür ist eine eigene Regelung erforderlich zur Sicherung. Dafür ist das BMWI zuständig. Das ist in diesen Sicherheitsanforderungen nicht explizit aufgeführt. Hierzu gibt es dann auch eigene Anforderungen der IAEA. Das ist der Grund, warum es hier nicht aufgenommen ist. Die zweite Frage war, wie stellen wir sicher, dass das, was wir heute als sicher empfinden, auch für zukünftige Generationen gilt. Wenn Sie den Entwurf der Sicherheitsanforderungen lesen, so sehen Sie, dass die geologische Langzeitprognose und die Prognose des Einschlusses im einschlusswirksamen Gebirgsbereich da eine ganz zentrale Rolle hat, dass eben auch mit der Optimierung ausgedrückt werden soll, dass möglichst wenig herauskommen soll und dass für die radiologische Langzeitprognose ein Vorschlag enthalten ist, der relativ restriktiv ist, deswegen auch stark kritisiert wird, demnach nur sehr wenige Radionuklide insgesamt am Rande des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs das Endlager verlassen dürfen. Das ist eine Anforderung, von der wir ausgehen, wenn die eingehalten ist, dann kann man sich praktisch nicht vorstellen, dass überhaupt jemand ein relevantes Risiko ausgesetzt ist. Ich hatte gehofft, es wird ein bisschen diskutiert auch.
Okay.
Dann war noch von Herrn Streffer. Wir hatten deutlich gemacht, Optimierung heißt Wahrscheinlichkeiten und Konsequenzen reduzieren. Das ist im Grunde, heißt Risiko reduzieren. Ich kann mich nicht nur. Ach gut, da hat es vielleicht ein Missverständnis gegeben. Ich hatte gesagt, auf der Basis von Risikowerten kann man verschiedene Risiken in verschiedenen Bereichen vergleichen. Das wird gemacht, zum Beispiel in den Niederlanden. Dort wird ein Risikowert vorgegeben für Großtechnologien, an denen sich alle Industrieanlagen orientieren müssen. Insofern entspricht das nicht nur dem Stand von Wissenschaft, sondern auch der gängigen Praxis in manchen Ländern. Also,
okay, wir haben noch 5 Minuten. Ich habe noch 8 Personen auf der Liste. Das wird knapp. Ich habe den Herrn hier und ich habe Herrn Bröskamp.
Ja, ich merke das gerade. Also ganz kurz, ich kann hier nur die Fragestellung streifen. Ich meine, die von Ihnen genannte Teilung der Planfeststellung und die Möglichkeit einer atomrechtlichen Planfeststellung für die Erkundung sind meines Erachtens höchst zweifelhaft, rechtlich sehr bedenklich und ich hoffe, dass wir den Diskurs, den wir früher hatten, ich erinnere an die GRS-Diskussion, die wir zur Stufung und zum gestuften Verfahren haben, dass wir diesen Diskurs fortsetzen können, um diese Fragestellung, die Sie hier neu aufgeworfen haben, einer intensiven rechtlichen Diskussion zuführen zu können. Aus meiner Sicht hier nur zwei Punkte genannt, die die Bedenklichkeit deutlich machen. Der erste Punkt ist die erste Gorleben-Entscheidung. Ja, ich komme dazu. Die erste Gorleben-Entscheidung sagt deutlich, dass eine atomrechtliche Entscheidung, ein atomrechtliches Verfahren in der Erkundungsphase nicht sinnvoll ist und das geltende Atomrecht ein derartiges Verfahren nicht kennt. Das ist also
was ist Ihre Frage?
Erster Punkt ist, haben Sie sich damit auseinandergesetzt. Zweiter Punkt ist, das Atomgesetz kennt für die Stufung den Vorbehalt, die Vorbehaltsplanfeststellung und zweiter Punkt, die abschnittsweise Planfeststellung. Nee. Warum haben Sie diese Form der Stufung nicht hier ins Spiel gebracht?
Okay. Herr Bröskamp?
Ja, Bröskamp, GNS. Ich habe auch eine Frage nochmal zum gestuften Verfahren und bin jetzt gerade nach dem Statement von Herrn Renneberg noch weiter verwirrt an der Ecke. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, soll zunächst ein Standortauswahlverfahren erfolgen, dann die Festlegung durch das BFS auf einen Standort und dann beginnt das Verfahren, was in den Sicherheitsanforderungen angelegt ist. Also ich würde mich frage mal nach, wie soll denn die Festlegung des Standortes erfolgen, wenn eine untertägige Erkundung erst dann im Rahmen des nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens erfolgen soll? Und ergänzend, in einem gestuften Planfeststellungsverfahren wird ja mit der ersten Teilgenehmigung ein sogenanntes positives Gesamturteil abgegeben. Wie soll das denn überhaupt erlangt werden, wenn ich, bevor ich ins Verfahren gehe, gar nichts weiß über den Standort?
Aha, okay. Ich muss die...
Also ich muss unbedingt noch was sagen, bevor das Pressegespräch beginnt. Als Mitglied, Asta von Oppen, Mitglied der Programmkommission, wir haben lange verhandelt, wann und wie lange die Sicherheitsanforderungen im Rahmen des Symposiums behandelt werden können. Wir haben uns darauf geeinigt, dass nur 4 Stunden, das ist nur diese 4 Stunden, wir nur diese 4 Stunden haben. Ich habe dem zugestimmt. Ich möchte in Richtung des BMU, und Herr Renneberg ist leider gerade rausgegangen, sagen, dass wir das nicht als Beteiligung der Öffentlichkeit jetzt verstehen. Das kann für uns nur ein Anfang des Gesprächs sein, Herr Ahrens. Ich möchte das jetzt einfach, wenn mit der Presse gesprochen wird, kann natürlich gesagt werden, dass das Gespräch mit uns begonnen hat, aber dass es nicht so aussieht, als ob nachher die Sicherheitsanforderungen mit Beteiligung der Öffentlichkeit verabschiedet werden.
Okay. Wie bitte? Ein Satz. Gut. Herr Renneberg möchte da einen Satz sagen. Wir müssen abbrechen. Ich habe das definitive Signal, wir können nicht mehr weitergehen. Es tut mir leid. Vielen Dank für Ihre Geduld, aber noch die letzten Worte.
Ich darf Ihnen verraten, was wir vorgesehen haben, der Presse zu sagen, bevor es die Presse selber hört. Wir werden den begonnenen Dialog mit allen Beteiligten und Betroffenen fortführen. Dazu bilden die Ergebnisse des Symposiums viele Ansatzpunkte und eine gute Grundlage. Sie provozieren mich, das, was ich zu meinem Schlussstatement alles machen wollte, jetzt schon vorzuziehen. Ja, aber ist noch vorgesehen, dass ich ein Schlussstatement halte. Da werde ich natürlich zu diesen Fragen auch nochmal Stellung nehmen. Vielen Dank.
Okay. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe noch 5 Personen auf der Liste und 4 im Kopf. Sorry. Ich hoffe, die Diskussion geht weiter.